Jawohl. Und wir fangen immer wieder an hier bei Hottes Kummerkasten, hier bei Webradio Flora. Schön, dass ihr immer noch hier dran bleibt und hier lauscht der Manu und den Herrn Professor Dr. Fangerau. Ich glaube, ich habe vorhin das Doktor vergessen, aber wir hatten ja. Okay. So, und ich übergebe, weil da ist auf jeden Fall viel, viel Input. Manu.
Heute der Herr Professor Dr. Fangerau ist einer der wenigen, der nicht so titelverliebt ist. Er bittet mich auch immer darum, das Professor doch unter den Tisch fallen zu lassen, aber ich kann einfach nicht. Ich weiß auch nicht. Ich bin vielleicht, das hat vielleicht auch was mit sogenannter Erziehung zu tun, keine Ahnung.
Ja, Titel ist gut. Titel.
Ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind wieder zurück und ich hoffe, Sie konnten uns bis jetzt zuhören. Wenn Sie sich erst jetzt zugestaltet haben, dann kann ich Ihnen garantieren, haben Sie wirklich was verpasst. Aber selber schuld, Edge. Wir haben also wirklich heute sehr, sehr interessante Themen behandelt und bevor die Musik angefangen hat, war ich also ziemlich wütend darüber, was mir hier so in meiner Beratungstätigkeit alles begegnet und passiert. Und ich hatte Herrn Professor Fangerau so verstanden, dass er das auch irgendwo menschlich ganz unmöglich findet, wie sich manchmal betroffenen Menschen mit seelischen Erkrankungen gegenüber verhalten wird.
Ja, ich glaube, dass manchmal der bürokratische Geist die Menschlichkeit überlagert. Und wenn man da einfach mal einen Schritt zurücktritt und ein bisschen nachdenkt, findet man sogar im Bürokratiedschungel immer Wege. Wir haben ja angefangen mit den Anlauf- und Beratungsstellen. Und was ich aus den Rückmeldungen so rausgelesen habe, ist dort eben wirklich der Versuch, mit den Anordnungen der Kontaktbegrenzung umzugehen, so dass man trotzdem irgendwie weitermachen kann. Und so eine Haltung, also den Versuch jetzt im Sinne von Ratsuchenden aus einer schlechten Situation noch irgendwie was zu machen, so eine Haltung würde ich mir eigentlich von allen Beteiligten viel öfter wünschen.
Da haben Sie absolut recht. Und was wirklich noch erwähnenswert sein sollte, ist, das muss man einfach mal sagen, nämlich die Tatsache, dass die Menschen, die dort arbeiten, in den Anlauf- und Beratungsstellen, das wirklich aus Eigeninitiative machen. Großartige Unterstützung. Und da, liebe Damen und Herren Politiker, die jetzt zuhören, Sie kennen mich, Sie werden gerügt und Sie werden gestreichelt und in dieser Hinsicht ist gerade die Zeit der Rüge. Sie haben sich so wild auf Corona und allem, was daran hängt, gestürzt, dass also diese Dinge wirklich einfach vergessen worden sind. Und Hut ab vor den Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen der Anlauf- und Beratungsstellen, die also in der Vergangenheit einen super Job gemacht haben und jetzt auch in dieser Krisenzeit ihr Bestes versuchen, damit es irgendwie weitergeht. Leider ist es nur so, dass die Möglichkeiten sehr begrenzt sind. Und natürlich, wie wir das vorhin auch schon gesagt haben, Aufnahmen von Anträgen über Video und so weiter für die Betroffenen nicht das adäquate Mittel sind, also kein geeignetes Mittel sind, sondern sie brauchen einfach dieses direkte Gespräch. Das gehört mit zu ihrer Aufarbeitung, das gehört mit zum Prozess der Anerkennung. Aber ein ganz großes Lob eben auch an diese Menschen, die sich wirklich ihrem Job verpflichtet haben, die sich der Sache verpflichtet haben und tun, was sie können. Ja.
Ja. Herr Professor?
Das war die Stimme aus dem Hintergrund.
Da habe ich überhaupt nichts dazu zu fügen. Also große Hochachtung von meiner Seite in jedem Fall auch. Wir haben mit einigen der Anlauf- und Beratungsstellen engeren Kontakt als mit anderen, aber wir haben einmal alle getroffen. Und was ich da eben ungeheuer beeindruckend fand, war das Engagement, mit dem die Anlauf- und Beratungsstellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzählt haben, was sie selber erlebt haben, was sie gehört haben und mit welchem Engagement auch die Anlauf- und Beratungsstellen immer wieder vorantreiben, dass Betroffene Anerkennung und Hilfe bekommen. Also die helfen nicht nur uns bei dem historischen Projekt, sondern sie machen hinter den Kulissen oft mehr als nach außen deutlich wird. Auch die Absprachen untereinander bekomme ich eben, weil ich dann zum Beispiel in einem Verteiler mal was gefragt habe, bekomme ich mit, was da sonst besprochen wird. Und das ist in jeder Richtung beeindruckend. Also da kann ich mich dem Lob eigentlich unbedingt anschließen.
Ja, meine Damen und Herren der Politik, die Räder drehen sich auch, wenn es nicht so gewünscht ist, ne? Sie verstehen, was ich meine. Gut. Also, ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf das, wie es weitergehen kann. Wir haben einfach, oder ich als Schleswig-Holsteinerin habe hier mal geschaut, wie könnte das für die Anlauf- und Beratungsstelle weitergehen mit entsprechender Öffentlichkeitsarbeit, mit Öffnung der Einrichtungen und der Zusammenarbeit der gesetzlichen Betreuer nach einer eventuellen Verlängerung. Und wir haben derzeit damit also eine gewisse Antragsanzahl, aber wir könnten, wenn diese Punkte, die ich gerade vorausgeschickt habe, hier in Schleswig-Holstein, mindestens noch 300 bis 400 Anträge mehr bekommen. Das mag jetzt für die Leute, die also nachfinanzieren müssen, für die Länder erschreckend sein, aber es tut mir leid, hinter diesen 300 bis 400 stehen Menschen. Ja? 300 bis 400 Menschen, die dringend diese Anerkennungsleistung brauchen. Und in diesem Zusammenhang ist es mir auch nochmal ganz wichtig, oftmals werde ich gefragt, ja, warum sollen denn jetzt die Leute in den Behinderteneinrichtungen diese Anerkennungsleistung bekommen? Was wollen die denn mit Geld? Die sind in ihrer Einrichtung, die liegen den ganzen Tag im Bett und die können das doch gar nicht ausgeben. Und dann sage ich immer, ja, sie haben da drin schon, in dieser Frage waren schon etliche Gründe. Die liegen den ganzen Tag im Bett. Ja? Also, wenn man mal überlegt, dass man für solche Menschen in Zeiten des Pflegepersonalmangels mit Eigenvermögen, das sie über diese Anerkennungsleistung ja dann haben, extern Pflege dazu kaufen könnte, dass diese Menschen, und ich erzähle keinen Blödsinn, die Insider, die damit zu tun haben, die wissen das, Menschen, die also wirklich schon seit Jahren nicht mehr draußen waren, weil, nicht etwa, weil das Personal sie nicht rausbringen will, sondern weil es einfach keine Zeit hat dazu, die könnten endlich sich ein bisschen mehr Pflegeleistung über ihr Eigenvermögen dazu kaufen, dass es eben auch Menschen gibt, die sie nach draußen fahren, dass sie mal wieder die Natur sehen können. Ja? Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Ich meine, unser Leben ist endlich. Und diese Menschen, wenn man in Einrichtungen geht, ich habe mit einer Mitarbeiterin gesprochen, aus einer Anlauf- und Beratungsstelle. Die hat gesagt, wenn man sich das mal überlegt, da kommt ein Säugling 1949 mit deformierten Gliedmaßen in eine Einrichtung. Dieser Säugling wird nach damaligem Stand der Dinge nicht operiert. Das heißt, diese Gliedmaßen werden nicht begradigt. Auch später, als die medizinische Möglichkeit, das medizinische Fachwissen da war, wird es nicht gemacht, weil es sich eigentlich um ein unwertes, das sind nicht meine Worte, aber die damalige Ansicht, Leben handelt, wird es nicht gemacht. Die Kosten sind zu hoch. Dieser Mensch kann sich aufgrund dieser Tatsache, dass er an deformierten Gliedmaßen, also Füßen leidet, überhaupt nicht fortbewegen. Der robbt über den Boden. Und wenn man dann mit ein bisschen Anerkennungsleistung einem Menschen vielleicht ein Hilfsmittel oder aber Zeit finanzieren kann, dass er noch mal ein bisschen was von der Natur da draußen sieht, wenn man ihm einen Herzenswunsch erfüllen kann. Also ich glaube, eine bessere Tat kann man gar nicht tun.
Ich finde, da haben Sie ein wunderbares Bild gezeichnet, was auch dem Stumpfesten noch erklären kann, warum es diese Anerkennungsleistung braucht. Die eine Seite sind die Vorurteile und Stigmatisierungen, die theoretisch entgegengesetzt werden und gesagt, wie Sie es geschildert haben, warum braucht man das? Und selbst jemand, der diese ganzen Stigmata tief in sich trägt, und da müssen wir eigentlich dran arbeiten, dass solche Stigmata verschwinden, dass überhaupt keiner mehr so eine Haltung hat, aber selbst so jemanden sollte das Szenario, was Sie geschildert haben, was mit diesem Geld passieren kann, eingängig sein. Und ich halte es darüber hinaus auch noch für wichtig, um glaubwürdig zu bleiben. Wir machen so eine historische Anerkennung. Wir haben beide gerade darüber ja auch gesprochen, dass die wichtig ist, um einfach zu zeigen, wie die Zeit war und wie es in solchen Heimen war. Nichtsdestotrotz bleibt diese Anerkennung eine symbolische Anerkennung. Und wenn die nicht eben nur mit Symbolik und Händedruck einhergeht, sondern auch noch eine substanzielle Hilfe für die Erfüllung eines kleinen Wunsches einhergeht, dann wird es richtige Anerkennung. Das ist meine persönliche Haltung dazu. Also ich habe da politisch ja überhaupt nichts zu sagen, aber meine persönliche ist das. Insofern sehe ich das wie Sie und ich finde die Schilderung, die Sie gefunden haben, einfach so eingängig, dass man die jedem vorspielen müsste, der die Frage stellt.
Herr Professor Fangerau, wir beide haben uns persönlich kennengelernt in Berlin. Können Sie sich erinnern? Ja, ich weiß, dass Sie sich erinnern.
Natürlich. Vor einem Jahr und 4 Tagen.
Genau, genau. Und das war die Anerkennungsveranstaltung der Stiftung Anerkennung und Hilfe mit dem Titel, können Sie sich noch erinnern?
Zeit zuzuhören.
Nein, Zeit über das
Leid über das Leid zu sprechen. So, Entschuldigung, Zeit über das Leid
zu sprechen. Gar kein Problem, entschuldigen Sie, dass ich Sie korrigiert habe.
Nein, Sie haben recht, Zeit über das Leid zu sprechen, ja.
Genau. Wir haben ja nun, Sie, so wie auch ich, so wie auch der Hotte, wir haben vieles gehört. Eine ganz kritische Rede auch von mir, sehr, sehr viel Input auch von Ihnen. Wir haben den Bundessozialminister Heil gehört, wir haben die Kirchenvertreter gehört, wir haben Herrn Schmachtenberg gehört, wir haben so viele Menschen gehört. Nun frage ich Sie, was ist geschehen seit diesem einem Jahr und ein paar Tage? Was ist draus geworden?
Also ich hoffe, dass die Veranstaltung, und ich kenne jetzt die neuen zum Beispiel Zahlen der Anlauf- und Beratungsstellen nicht, meine große Hoffnung ist, dass diese Veranstaltung dazu beigetragen hat, die Stiftung vielleicht noch ein bisschen bekannter zu machen und mehr Leute auch dazu zu motivieren, diese Anerkennungsleistung in Anspruch zu nehmen. Das ist meine eine Hoffnung. An der Seite der gesellschaftlichen Wahrnehmung, fürchte ich, hat diese Veranstaltung wenig geändert, weil die Veranstaltung war in den Medien, wurde sehr positiv begleitet. Das Thema war dann aber zu schnell wieder durch andere Themen überlagert. Und diese Konkurrenz an Ereignissen, an Themen, die hat auch der Stiftung, auch der Anerkennungsleistung an sich nicht die genötige Aufmerksamkeit gebracht bis jetzt, die es brauchen würde, damit eben Anerkennung für die Betroffenen wirklich das wird, was sie sein soll. Anerkennung, gesellschaftliche Anerkennung und eben nicht ein punktuelles Medienereignis.
Und politisch, Herr Fangerau, ja. Was hat sich politisch denn von all diesen Dingen, die da gesagt wurden, tatsächlich getan? Konnten Sie da irgendetwas
spekulieren? Also politisch kann ich das schlecht einschätzen. Wenn am Ende darüber diskutiert wird, dass die Stiftung verlängert wird und sie wird verlängert, dann würde ich sagen, vielleicht hat auch die Veranstaltung dazu beigetragen, dass politisch dieses Denken möglichst viele Menschen, wenn nicht gar alle abzuholen, die betroffen sind, dass die dazu beigetragen hat. Wenn aber das Ende vom Lied ist, dass die Stiftung geschlossen wird und alles, was die Betroffenen, die Stiftungsmitarbeiter, die Anlauf- und Beratungsstellen, das ist historische Projekt, auch die beteiligten Ministerien, wenn all das, was dort erarbeitet worden ist, dann in der Schublade verschwindet, dann steht man eigentlich so da wie vor der Veranstaltung. Dann war das der berühmte Tropfen auf den heißen Stein.
Darf ich kurz ketzerisch werden, Herr Professor Fangerau? Darf ich Sie an den Heimkindern erinnern, mit dem genau das, was Sie gerade beschrieben haben, geschehen ist? Erst durch diese Veranstaltung in Berlin, und ich erinnere Sie nochmal daran, auf der Veranstaltung in Berlin waren die Heimkinder ausgeschlossen. Draußen vor der Tür gab es eine kleine Versammlung von ehemaligen Heimkindern. Und in meiner Rede habe ich gesagt, dass ich das eine Schande finde, dass man diese Menschen ausgrenzt. Ja? Und ich habe gesagt, ich vertrete hier alle Betroffenen aus dem institutionellen Bereich, die Leid und Unrecht erfahren haben, auch die Menschen da draußen vor der Tür. Erst wir haben es möglich gemacht, dass eben auch für die ehemaligen Heimkinder wieder politisch etwas in Bewegung gerät. Ich lasse es nicht mehr zu, dass das getrennt wird, weil man hat den Heimkinderfonds, ich sage es jetzt ganz provokant, abgearbeitet, man hat ihn geschlossen. Es gibt dazu für jedes Bundesland Berichte, auch hier für Schleswig-Holstein, den habe ich im vorletzten Jahr ausgegraben, ja, als hier eine Veranstaltung war im Landeshaus, da habe ich den ausgegraben, der ist damals von der Landespastorin Petra Tobaben erstellt worden. Der war in der Schublade. Ja? Man hat daraus keine Konsequenzen gezogen, man hat keine Lehren gezogen, man hat diesen Fonds geschaffen auf Druck, man hat Gelder ausgezahlt, man hat nochmal verlängert und dann war das Thema gegessen. Und das mit allem, was mir zur Verfügung steht. Und ich denke, ich spreche da auch für meine Netzwerker. Mit allem, was uns zur Verfügung steht, werden wir versuchen, dass das nicht wieder passiert.
Das finde ich ganz wunderbar. Auch als Medizinhistoriker sage ich das. Wir beobachten, wenn wir uns alte Akten angucken, um andere Auseinandersetzungen, um Anerkennung, dass oft eine Konkurrenz zwischen Betroffenen entsteht, um das bisschen Aufmerksamkeit, das bisschen Anerkennung, das die Gesellschaft bereit ist zu geben. Und dass dann, ob bewusst oder unbewusst, vielleicht sogar unbewusst, so eine Dynamik einsetzt, dass diese Konkurrenz, ausgenutzt ist, so ein starkes Wort, dafür genutzt wird, dass am Ende aus der Konkurrenz der Betroffenen gar keiner mehr was bekommt. Und wenn es da gelingt, für alle Betroffenen von Unrecht und Leid und Gewalt da zu sein und zu kämpfen, wenn das Ihr Verein auch schafft, dann finde ich das ungeheuer wichtig und ich verspreche Ihnen, aus der Geschichte heraus kriegen Sie jede Unterstützung, die Sie dafür brauchen.
Dafür danke ich Ihnen sehr. Also ich habe das relativ schnell begriffen. Es ist ja, also wissen Sie, Politik ist auch gewissermaßen ein Spiel. Ja? Mhm. Politik ist auch gewissermaßen ein Spiel. Und als ich damals, es sind jetzt 3 Jahre, hier in den regionalen Fachbeirat in Schleswig-Holstein, der Stiftung Anerkennung und Hilfe berufen wurde, wurde mir schnell, sehr, sehr schnell deutlich, dass also die Heimkinder nicht dazu gehören sollten. Das wurde sehr, sehr klar getrennt. Und ganz, ganz schnell, also das wirklich, das war ein Windhauch, war auch dieses Konkurrenzdenken da. Und am Anfang hat mich das wirklich sehr betroffen gemacht, weil es eben auch gegen mich persönlich ging, aber irgendwann habe ich es auch verstanden. Ich habe verstanden, das, was Sie so richtig auch gesagt haben, die Menschen, die das alles erlebt haben, gerade, und das haben Sie vor einer Stunde fast gesagt, haben immer wieder gehört, aus dir wird nichts. Ja? Hm. Ich habe das auch gehört im Übrigen. Das ist ein ganz prägender, wirklich das Leben bestimmender Satz. Weil man möchte das beweisen, dass das nicht stimmt. Ja? Und dann wird man so ein Mensch, der versucht, nicht nur 100%, sondern 150 und 200% zu geben und es immer besser zu machen. Weil man immer noch so diese Unsicherheit in sich trägt. Ist es jetzt genug? habe ich es jetzt richtig gemacht? Habe ich jetzt bewiesen, dass ich doch etwas kann? Und diese Anerkennung, die plötzlich diesen Leuten entgegengebracht wurde, die auf diesem Bereich, wie eben im Bereich Heimkinderfonds oder ehemalige Heimkinder, aktiv geworden sind, die waren jetzt plötzlich im Fokus. Und auch das muss heute mal raus, nicht ohne das Mitwirken der Medien. Die Medien haben sich draufgestürzt wie der Haifisch auf die Blondine, die da also in Florida schwimmt, und haben gesagt, boah, das nehmen wir jetzt und das schlachten wir aus. Und das haben sie gemacht. Sie haben also wirklich das Ganze ausgeschlachtet, sie haben ihre Einschaltquoten. Es war lange, lange, lange Thema. Und diese Menschen, die doch so hungrig nach dieser Anerkennung waren, die haben es genossen und sie wurden ausgenutzt und sie haben verzweifelt versucht, diese Position zu halten. Dann wurde der Heimkinderfonds geschlossen. Sie waren weg vom Fenster. Politisch war sowieso kaum ein Fuß in die Tür zu kriegen. Und dann kam die Stiftung und hier in diesem regionalen Fachbeirat saß ich. Relativ schnell habe ich begriffen, weil ich komme aus der Politik, relativ schnell habe ich begriffen, dass also die Begrenzung hier für Schleswig-Holstein nicht ausreichend ist. Es muss flächendeckend werden. Es muss bundesweit werden. Und wir brauchen ein Netzwerk und wir brauchen gute Leute und wir müssen miteinander arbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Und tatsächlich muss ich Ihnen sagen, es ist mir mit den bestehenden Vertretern der ehemaligen Heimkinder nicht gelungen. Es ist mir nicht gelungen. Was mir aber gelungen ist, ist zu sagen, okay, wir machen etwas ganz Neues und da nehmen wir alle mit ins Boot, die von uns vertreten werden möchten. Und dadurch, dass ich also mich wirklich hauptsächlich darauf konzentriert habe, politisch zu arbeiten, mich an den Bedürfnissen der Betroffenen zu orientieren, und dabei geht es nicht um Geld, ja, es geht nicht um Geld. Diese Menschen haben ganz andere Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse muss die Politik erkennen und dann erstmal überhaupt eine Kommunikationsebene zwischen uns als Peppels, als Betroffenenvertretung und der Politik zu schaffen. Das war ein Stück Arbeit. Aber es ist mir gelungen. Wir waren im Bundestag. Und wir gehen wieder in den Bundestag. Es ist wegen Corona, ist dieser Termin im April verschoben, aber nicht aufgehoben. Ja, wir machen weiter. Und das ist eine fundierte Basis. So muss man das Ganze wirklich aufbauen. Aber dieses Konkurrenzdenken, das wird es wahrscheinlich immer geben. Ich habe so gebeten, ich habe schon fast gebettelt, sich bitte zu vereinigen, weil nur gemeinsame Stärke ist wirkliche Stärke. Es gelingt nicht.
So, wollen
ja,
wir?
Aber was Sie schildern, zumindest finden Sie ja Wege, es aufzubrechen.
Ja,
und
ja, ja.
Ich bin da natürlich mit Blick auf historische Beispiele auch sehr, sehr vorsichtig mit einer Prognose, ob das gelingt. Nur Sie sind jetzt ja schon weit gekommen. Also ist ein ganz schräger Vergleich, aber vielleicht kriegt man ja sowas hin, wie die Bundesrepublik es hinbekommt, Länder und Gesamtinteressen zu vereinen. Vielleicht verschaffen das auch die Betroffenen verschiedenster Formen von Gewalt. Oder es sind ja irgendwie sachfremde Einordnungen, die da von außen kommen, wie man Leiterfahrung einordnet, Heimkinder hier, Behinderteneinrichtungen da. Vielleicht kommt man aus diesen sachfremden Schubladen raus durch gemeinsames Agieren. Das würde ich mir wünschen. Also salopp gesagt, dass nicht eine sachfremde Statistik bestimmt, wer wann entschädigt wird, sondern die geteilte Erfahrung.
Ja, also diesem Wunsch schließe ich mich wirklich gerne an und wende den nach oben und an den Hotte den Wunsch nach Musik.
Hey Leute, wir sind Mono und Nikita Mann.
Und ihr hört Hottes Kummerkasten auf Radio Flora. Ja Mann, bleibt dabei. Eine gute Sendung.